Deutschlandfunk Kultur heute.
Kann man den Heimatfilm neu erfinden? Sehnsucht nach Sangerhausen kommt heute ins Kino und gibt vielleicht eine Antwort darauf. Außerdem schauen wir uns das Werk der Fotografin und Autorin Germaine Krull an und gratulieren dem Komponisten Helmut Lachenmann zum 90. Geburtstag. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Das monumentale Dokumentarfilmwerk Shoah des französischen Filmemachers Claude Lanzmann von 1985 ist in seiner Machart und in seiner Wirkung einzigartig. 9,5 Stunden gegen das Vergessen. Er habe die Geschichte in der Gegenwart wieder gelebt, sagte Lanzmann, der heute vor 100 Jahren geboren wurde und 2018 in Paris starb. Das Jüdische Museum in Berlin widmet diesem Lebenswerk von Lanzmann ab morgen eine Ausstellung, in der erstmals das Audioarchiv des Filmemachers hörbar sein wird, das seine Witwe dem Museum übergeben hat. Darin bislang unveröffentlichte Gespräche während der mehrjährigen Vorbereitungen zum Film. Sebastian Engelbrecht aus unserem Landesstudio in Berlin konnte sich die Ausstellung vorab ansehen und anhören.
Die Shoah ist ein Ereignis, das sich nicht fassen lässt, weder in Worte noch in Bilder. Der Holocaust ist eine Überforderung, auch für die Nachwelt. Claude Lanzmann lässt die Zuschauer diese Überforderung auch in der filmischen Form spüren, die er für seinen Film Shoah gewählt hat. Er dauert 9 Stunden und 26 Minuten. Lanzmann arbeitete 12 Jahre lang an diesem Film, der seit 2023 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe gehört. Zu diesem Erbe gehört auch das Audioarchiv Lanzmanns. Es besteht aus 152 Audiokassetten aus 220 Stunden Aufzeichnungen. Das Jüdische Museum Berlin stellt sie nun in einer Ausstellung vor. Kuratorin Tamar Lewinsky erklärt, worum es geht.
Es handelt sich bei den Aufzeichnungen um Arbeitsmaterial, um einfache Mitschnitte von Vorgesprächen mit möglichen Protagonistinnen und Protagonisten. Nie zur Veröffentlichung vorgesehen, wurden sie mit einem tragbaren Standard-Kassettenrekorder aufgenommen. Zu hören sind viele Sprachen, manchmal auch gleichzeitig, oft nicht muttersprachlich.
4 Jahre verbrachte Lanzmann mit den Vorarbeiten für seinen Film. Viele der Gespräche, die er dazu führte, zeichnete er mit einem Kassettenrekorder auf. Zum Beispiel, wie er dem israelischen Historiker Erich Kulka die Idee seines Films vorstellt.
I want to start this story now, in 1975.
With the people as you catch.
It is an inquiry about the Holocaust. It is an inquiry about the Holocaust, an inquiry which I lead personally as a Jew.
Prägend war für Claude Lanzmann seine erste Reise nach Polen im Jahr 1978. Als er durch die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz lief, sprach er seine Eindrücke aufs Band.
Berlin, Max Israel und Else Sarah Meyer.
In der Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin sind 90 Minuten dieser akustischen Spurensuche des Regisseurs zu hören. Dazu zählen auch Inhalte und Interviews, die am Ende nicht in seinem Film Shoah auftauchten. Einige Gesprächspartner wollten sich nicht filmen lassen, wie Ilana Safran, die das Konzentrationslager Sobibor überlebte, oder der deutsche Bauunternehmer Hermann Gräbe, der in der Ukraine hunderte Zwangsarbeiter vor den Nazis schützte. Oder das Thema der Shoah in Litauen. In den Audioaufzeichnungen kommt es ausführlich vor, im Film fast gar nicht. Die Ausstellung ist nicht ohne Anspruch. Eine quellenkritische Aufarbeitung des Shoah-Films von Claude Lanzmann. Kuratorin Lewinsky beschreibt den Wandel von Lanzmanns Wahrnehmung der Shoah.
Dass es eben wirklich das ganze Spektrum der Shoah erst einmal war, das Claude Lanzmann interessiert hat. Und er hat Zeitzeugen zu sämtlichen Themen befragt. Und erst nach und nach, das sieht man dann in den Filmaufnahmen, hat sich das immer mehr verengt mit diesem sehr, sehr klaren Fokus auf die Vernichtungslager, auf die Sonderkommandos und auf diese Orte. Also auch die Orte der Vernichtung, die ja in diesen langen, langsamen Kamerafahrten zu sehen sind.
2 Zeuginnen der langjährigen Arbeit am Film leben noch. Eine von ihnen ist Corinna Kulma. Sie führte für Lanzmann Interviews mit Opfern und Tätern der Shoah.
Überrascht haben wir nur die Täter. Mit allen Opfern haben wir vorher abgesprochen.
In Audiointerviews sind viele Täter hörbar, wenn auch oft nur kurz. Landsmann und seine Mitarbeiterinnen suchten sie zu Hause auf und baten um ein Gespräch. Meist blieb es bei Ausflüchten und Ausreden an der Tür, während in der Tasche das Aufnahmegerät lief. Auch Irena Steinfeld-Levy machte diese Erfahrung.
Die Arbeit war wahnsinnig intensiv. Es ist ein Thema, in das man eintritt und das einen dann packt. Und ich glaube, Claude hat hier ein ungewöhnliches Projekt geführt. Ich persönlich bin mir nur später bewusst geworden von der Bedeutung, von der enormen Bedeutung von diesem Film.
Der Film und die Quellenkritik des Films, sie sind so bedeutsam, dass die Ausstellung nicht nur in Berlin, sondern gleichzeitig auch im New York Historical und im Mémorial de la Shoah in Paris zu sehen und zu hören ist.
Sebastian Engelbrecht über die Ausstellung Claude Lanzmann, die Aufzeichnungen im Jüdischen Museum in Berlin. Zwei Frauen begegnen sich in Sangerhausen. Ursula, eine Kellnerin mit gebrochenem Herzen, und Neda, eine iranische YouTuberin mit gebrochenem Arm. Für gewöhnlich zitieren wir hier nicht aus Pressetexten, aber in diesem hier klingt schon an, dass der Film Sehnsucht in Sangerhausen von Regisseur Julian Radelmeier humorvoll mit Provinzklischees spielt.
Was für ein Scheißtag.
Frag mich mal.
In Sangerhausen, dieser kleinen Rosenstadt, die schöne Rosen und schöne Mädchen hat.
Sangerhausen in Sachsen-Anhalt ist bekannt für das größte Rosarium der Welt, etwa 80.000 Rosensträucher und eine lange Bergbaugeschichte. Als Schauplatz für den deutschen Autorenfilm allerdings eher ungewöhnlich. Sehnsucht in Sangerhausen verwebt mehrere lose Episoden aus der Region und versucht sich dabei an einer modernen Deutung des Genres Heimatfilm. Darüber sprechen kann ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski. Patrick, Julian Radelmeier sagt, er sei sofort von Sangerhausen fasziniert gewesen, vermutlich nicht wegen des Liedes, das wir gerade gehört haben. Wie übersetzt sich diese Faszination in den Film?
Ja, man könnte sagen, Julian Radelmeier, der betreibt hier so etwas wie eine heiter-magische Archäologie von Sangerhausen. Es geht also um die Mythen auch dieses Ortes, wie den Kyffhäuser, aber auch um Novalis, den romantischen Dichter, der in dieser Gegend gelebt hat. Und deshalb beginnt der Film auch im 18. Jahrhundert, wo wir eine sehr klassenbewusstes Hausmädchen kennenlernen, das ganz begeistert ist von Novalis und seiner Dichtkunst. Und dann ist sie auch noch völlig aus dem Häuschen, als sie erfährt, dass sie seinen Nachttopf lernen darf. Und dann springt der Film aus dem 18. Jahrhundert ins Heute. Wir lernen diese beiden Frauen kennen in Sangerhausen, eine Kellnerin Ursula, die keine Zukunft für sich sieht. Und dann diese iranische YouTuberin, die probiert, ihre Aufenthaltserlaubnis mit so patriotischen Videos über Sangerhausen zu verlängern. Und daraus entwickelt Radelmeier ein Bild einer Region mit Geistern, die erscheinen, die Figuren von heute dann plötzlich mit ganz alten Problemen belasten. Das ist unfassbar komisch, aber auch sehr klug und vor allem, wie ich fand, ein wunderbarer Versuch eines neuen Heimatfilms, der die Romantik, also die klassische Romantik, nicht ausschließt, aber eben statt einer blauen Blume für die Aristokratie gibt es hier halt einen blauen Stein für die Arbeiterklasse.
Aber wenn es mehrere Zeitebenen gibt, welches Bild des heutigen Sangerhausen entsteht dadurch?
Ja, Sangerhausen erscheint in diesem Film, würde ich sagen, als ein Ort, der gleichzeitig völlig alltäglich ist, aber auch immer aufgeladen. Also Radelmeier verdichtet das besonders in dieser Figur der Ursula, dieser Arbeiterin, die eines Tages auf eine Gruppe junger Berliner Musiker trifft. Ja, sie suchen hier nach Inspiration, sie behandeln Ursula mit so einer Mischung aus Arroganz und Desinteresse. Sie erträgt das aber und zeigt ihnen ihre Umgebung, ihre Welt, ihre Heimat, und am nächsten Tag sind die alle abgereist und haben noch nicht mal Tschüss gesagt. Ja? Gleichzeitig wird diese Ursula mit Geistern aus der Vergangenheit konfrontiert, heimgesucht, könnte man sagen, also historische Figuren, die in ihr Leben treten, auch in Dialog treten. Und das alles ist musikalisch auch noch so wunderbar gebrochen. Wir hören mal Schumann von fremden Ländern und Menschen so als zarte Kulturspur einer bürgerlichen Vergangenheit. Und dann wieder, wie eben gerade gehört, der Schlager, also volkstümliche Musik, Arbeiterkultur, wo Alltag und Heimat zusammengebracht wird. Und über all dem liegt halt die Frage, für wen ist dieses Sangerhausen eigentlich Heimat heute? Ne? Für die Romantiker wie Novalis, für die Arbeiterklasse wie Ursula oder dann doch für die rechtsradikalen Kräfte, die heute diesen Ort politisch aufladen? Und er findet da jetzt keine Antwort, aber er versucht, diese unterschiedlichen Schichten freizulegen.
Er findet aber garantiert Bilder. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was erklären, weil da fließt ja unheimlich viel zusammen.
Ja, das stimmt. Also Rademeier ist sowieso ein ganz besonderer Regisseur, der meines Erachtens nach viel bewundert werden sollte im deutschen Kino. Also er hat so einen artifiziell poetischen Stil, der immer sich auch so ein bisschen orientiert am sowjetischen frühen Kino. Aber hier in dem Fall, deshalb ist diese Sehnsucht in Sangerhausen auch so ein schöner, zugänglicher Film geworden, da betont er so diese melancholische Romantik. Also die Bilder, die wirken wie leicht entrückte Tableaus, in denen diese ostdeutsche Provinz nicht so dokumentarisch abgebildet wird, sondern zu so einer märchenhaften, verfremdeten Landschaft zusammenfließt. Ja, man könnte das als komisch-melancholischen Zwischenraum beschreiben. Man muss sich den Film vielleicht so ein bisschen vorstellen, als hätten ihn Jean-Luc Godard und Alexander Kluge zusammen erträumt. Ja? Also da geht es sehr selbstironisch zur Sache. Gleichzeitig gehen die Hauptfiguren ins Kino, aber in diesem Kino läuft der letzte Film von Julian Radlmeier, aber das Kino ist immer leer. Also damit konfrontiert er sich selber letztendlich. Wer bin ich überhaupt in diesem Kontext des Filmeschaffens? Ich komme hier als Wessi in den Osten und versuche, einen Film zu machen. Aber das alles ist von so einer wunderschönen Leichtigkeit getragen, dass man die Augen gar nicht von der Leinwand reißen möchte.
Ist das denn jetzt die Neuerfindung des Heimatfilms?
Ja, vor allem, weil das ein sehr politischer Film ist. Also wir hören hier im Radio plötzlich Friedrich Merz mit dem Satz, dass sich die Ukrainer in Deutschland nur die Zähne machen lassen. Oder es erscheint uns auch plötzlich Boris Pistorius, der von der Kriegsbereitschaft spricht. Also der Film zeigt den Osten in all seinen Dimensionen mit viel Liebe, mit viel Zuneigung. Gleichzeitig verhandelt er auch diesen Ort mit neuen Mythen. Er sagt, hier war schon immer Geschichte. Wir dürfen nicht erlauben, dass andere kommen und uns sagen, nein, diese Mythen und diese Narrative sind jetzt der aktuelle Fall. Ja? Das heißt, es ist ein hochpolitischer Film, der auch etwas rechten Parolen entgegensetzt, nämlich Gemeinschaft und Liebe und eine schöne Reise aufs Land, wo man mit den Geistern der Vergangenheit konfrontiert wird.
Meint unser Filmkritiker Patrick Wilinski über den neuen Film von Julian Radlmeier, Sehnsucht in Sangerhausen. Vielen Dank. Un chien fou ist nicht nur wörtlich übersetzt ein verrückter Hund, sondern umgangssprachlich im Französischen auch ein Schimpfwort. So viel Ironie musste wohl bei Germaine Krull sein, als sie sich selbst so nannte. Aber als verrückter Hund hat sie sich zumindest nicht auf ein künstlerisches Genre festlegen lassen. Die Deutsch-Niederländerin ist zwar vor allem für ihre Fotografien aus den 1920er und 30er Jahren bekannt, aber sie war auch Kriegsberichterstatterin aus Indochina, Widerstandskämpferin, Hotelmanagerin und ließ sich weder politisch noch religiös festlegen. Eine freigeistige Haltung, die heute vermutlich eher mit Skepsis betrachtet werden würde. Das Folkwang-Museum in Essen, das den Nachlass der Fotografin aufbewahrt, zeigt ab morgen eine Überblicksschau zur Autorin und Fotografin Germaine Krull, die natürlich Chien Fou heißt. Berit Hempel stellt sie vor.
Auf den ersten Blick überwältigt einen das Werk von Germaine Krull. Und auch all ihre Lebensstationen sind kaum zu erfassen. Zum Beispiel Wetzlar, Paris, Rio de Janeiro, Brazzaville, Neu-Delhi. Und das ist nur ein Ausschnitt ihres langen Lebensweges. Germaine Krull wurde 1897 in Posen-Wilda im heutigen Polen als Tochter eines Ingenieurs und Freidenkers geboren und starb 1985 in Wetzlar. Die Ausstellung in Essen beginnt mit frühen Aktfotografien aus den 1910er, 1920er Jahren. Schwarz-Weiß-Aufnahmen in starken Kontrasten. Sie blickt auf das Netzwerk der Freunde, die Krull fotografiert hat, den Künstler Jean Cocteau, den Schriftsteller André Malraux und sie zeigt nüchterne Architekturfotografie wie Hochöfen im Ruhrgebiet und Kräne in Rotterdam. Petra Steinert, eine der beiden Kuratorinnen.
Ich finde, sie ist an vielen Sachen ganz nah dran und man merkt immer, dass sie sich sehr fokussiert und weiß, was sie gegenüber hat und was sie wie fotografieren will. Das geht natürlich ein bisschen verloren, wenn sie dann rein journalistisch und im Tempo arbeitet, aber gerade im Atelier oder auch wenn sie eben alleine auf ihren Spaziergängen in Paris ist, sieht man so einfach, wie was in ihrem Blick kommt und daraus ein Foto wird und ein Foto eben auch gemacht wird.
In den Großmarkthallen von Paris interessiert sich Germaine Krull für die Hinterlassenschaften der Marktbeschicker, für Kohl, der übrig geblieben ist, für alte Äpfel und volle Müllbeutel. Das Folkwang-Museum präsentiert einen seltenen Interviewausschnitt aus den 1960er Jahren. In dem schildert die 70-jährige Krull, dass sie das Motiv in sich trage, bevor sie es fotografiere. Fotografie sei keine Kunst, aber die Person, die fotografiert, sei ein Künstler.
Je pense que c'est un peu difficile, c'est-à-dire la photographie en soi n'est pas un art.
Die Ausstellung zeigt diesen künstlerischen Blick und verrät gleichzeitig viel über den Lebensweg der Fotografin. Die Kuratorinnen nutzen dazu geschickt die Ausstellungsarchitektur. In einer Art Transitgang zwischen zwei Räumen zeigen sie Krulls Flucht vor den Nationalsozialisten per Schiff, das Warten in einem Gefangenenlager auf Martinique auf ihre Weiterfahrt nach Brasilien. Germaine Krull fotografiert für den französischen Widerstand, kehrt zu Kriegsende als Berichterstatterin nach Deutschland zurück, macht Fotos von Überlebenden eines Vernichtungslagers. Diese Bilder hängen in der Ausstellung nicht an der Wand, sondern liegen eingebettet in einen Zeitungsartikel in der Vitrine. Es sei ihr schwer gefallen, so schrieb Krull, diese Fotos zu machen. Und das ist das Besondere an der Ausstellung. Sie zeigt Germaine Krull nicht nur als Fotografin. Co-Kuratorin Kerstin Meinke.
Sie hat eigentlich zeitlebens auch geschrieben. In ganz unterschiedlichen Kontexten. Mal romanhaft, mal prosaisch, mal politische Reportagen, mal journalistisch. Also es deckt auch ein unglaubliches Spektrum ab. Dieses Tätigkeitsfeld, was bislang noch nicht so stark in den Fokus der Forschung gerückt wurde.
Direkt auf den Wänden kleben Texte von Germaine Krull. Sie sind ausführlich im Katalog abgedruckt. Nach dem Krieg kehrt die Fotografin und Autorin von ihren vielen außereuropäischen Auslandsaufenthalten nur selten nach Europa zurück. In einem Brief an ihre Schwester begründet sie ihre Entscheidung damit,
dass sie sich nicht vorstellen kann, mit den gleichen Menschen weiterzuleben und die gleichen Sachen zu tun wie vorher. Sie hat nicht daran geglaubt, dass sich da wirklich etwas verändert hat.
Die Ausstellung zeigt Krulls spätere Arbeit als Pressejournalistin in Asien mit Fotos von Tempeln und Straßenverkäufern, aber auch ihre Experimente mit Farbfotografie in den 1960er Jahren in Indien. So vielseitig Germaine Krull war, oder vielleicht auch gerade deswegen, für Kuratorin Petra Steinhardt hatte sie nur zeitweise Einfluss auf die Fotografie in Deutschland.
Spontan würde ich jetzt sagen, sie hat es in den 20er, 30ern unter den Zeitgenossen beeinflusst. Sie ist ja relativ spät, erst in den 70ern in Deutschland wiederentdeckt worden. Also sie hat in der Zwischenzeit, meine ich, keine Rolle in Deutschland groß gespielt.
Das Essener Museum beherbergt den Nachlass der Fotografin, erforscht ihn und weist auch auf Widersprüchlichkeiten zwischen antifaschistischem Kampf und kolonialem Rassismus von Germaine Krull hin. Die große Ausstellung gibt einen tiefen Einblick in das umfassende Werk der Fotografin und Autorin, das eine genaue Betrachtung sehr lohnt.
Chien Fou, eine Ausstellung über die Fotografin und Autorin Germaine Krull im Folkwang Museum in Essen, Berit Hempel, berichtete. Ein verrückter Hund, und das soll jetzt alles andere als despektierlich gemeint sein, das könnte auch der Komponist Helmut Lachenmann sein. Denn auf seine ganz eigene und eigenwillige Art fragt er immer wieder, was Musik eigentlich ist. Das Alltagsgeräusch ist für Lachenmann jedenfalls gleichwertig mit komponiertem Klang. Überhaupt ist er in seinem Schaffen und sicher auch Denken erfrischend wenig ideologisch, im Gegensatz zu seinem Lehrer Luigi Nono. Über sich selbst sagt er in einem neuen Dokumentarfilm, der gerade in der ARD-Mediathek zu sehen ist.
Was ich gemacht habe, habe ich gemacht. Ich gucke, ich kann mich auch nicht leiden. Ich mache es halt so, ja, fertig aus. Ich kann nicht dauernd warten, bis es mir gefällt. Wer bin ich?
Zu seinen bekanntesten Werken gehört Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, das er statt Oper Musik mit Bildern nennt. Und das sich nicht nur erkennbar auf das Märchen von Hans Christian Andersen bezieht, sondern auch auf die RAF-Terroristin Gudrun Enslin, die er aus Schulzeiten kannte. Heute wird Helmut Lachenmann 90 Jahre alt. Thorsten Preuß gratuliert.
Ich glaube, dass Kunst was anderes ist als Entertainment.
Sagt Helmut Lachenmann und mischt sich getreu diesem Credo auch mit 90 noch ein, um die Kunst zu verteidigen. Egal, ob es um die GEMA-Reform geht oder um einen avantgarde-kritischen Verlagsleiter, Lachenmanns Wort hat Gewicht. Für den schwäbischen Pfarrerssohn ist Musik eben nicht oberflächliche Unterhaltung, sondern eine existenzielle Erfahrung.
Mir macht überhaupt Spaß. Ja? Aber als Komponist mache ich ernst.
Ernst gemacht hat Helmut Lachenmann wie kein Zweiter. Er hat die Musik noch einmal ganz neu erfunden. Ob er den Bogen fest auf die Cello-Saiten presst ob er mit den Fingernägeln über die Klaviertasten rattert oder ob er aus Atemgeräuschen Musik macht. Keiner hat die Klangwelt der Instrumente so erweitert wie Lachenmann. Keiner ist dabei so risikofreudig ins Unbekannte vorgestoßen wie er.
Ein Komponist, der genau weiß, was er will. Der will doch nur das, was er weiß.
Dabei ging es Lachenmann weniger um neue Klänge als um ein neues Hören. Wer sich darauf einlässt, wer sich konzentriert und seine Wahrnehmung schärft, wird von Lachenmanns Musik existenziell getroffen.
Die große Musik, die hat provoziert im Sinne einer menschlichen Einladung, sich zu öffnen, sich zu verändern, seine Möglichkeiten entdecken und dabei eben hellhörig zu werden.
Endgültig hellhörig wurde die Musikwelt, als 1997 Lachenmanns Oper »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« uraufgeführt wurde. Über 20 Jahre lang hatte er sich mit diesem Stück beschäftigt, das Andersens Märchen vom zündelnden Mädchen verknüpft mit Texten der RAF-Brandstifterin Gudrun Enslin. Man muss diese Musik live erleben, muss sehen, wie ein ganzes Orchester mit äußerster Anstrengung ein sanftes Zischen hervorbringt, muss hören, wie die Klänge durch den Raum wandern, muss die Energie spüren, die in den leisen Geräuschen steckt. So entsteht fesselndes, epochemachendes, beglückendes Hörtheater.
Happy ist was anderes als glücklich. Ja? Die Unterhaltungsmusik soll auf eine gewisse Weise happy machen. Und die Musik von Bach macht mich nicht happy, aber sie macht mich glücklich.
Der Komponist Helmut Lachenmann wird 90 Jahre alt. Hamburg bekommt endlich ein neues Opernhaus. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Gestern Abend hat die Hamburger Bürgerschaft dem Vertrag zwischen der Stadt und der Kühne-Stiftung zugestimmt, mit großer Mehrheit. Nur die Linken stimmten dagegen. Der Vertrag sieht vor, dass die Stadt das Grundstück in der Hafencity kostenlos zur Verfügung stellt und erschließt. Dafür übernimmt die Kühne-Stiftung die Finanzierung des Baus. Ein gläsernes Opernhaus soll es werden mit einer begehbaren Dachlandschaft. Ein Entwurf des dänischen Architekturbüros Bjarke Ingels Group. An dem Projekt gibt es Kritik. Gestern Mittag noch hat eine Initiative 10.000 Unterschriften an den Senat übergeben. Das Ergebnis einer Online-Petition gegen die neue Oper. Hauptkritikpunkt: Der Senat blende die NS-Vergangenheit des Logistikunternehmens Kühne und Nagel aus, das hinter der Kühne-Stiftung steht. Eine unabhängige historische Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte werde von Kühne und Nagel weiterhin verweigert. Hinzu komme der heikle Ort für das Opernhaus. Der Ort steht nämlich im Zusammenhang mit einem Kolonialverbrechen. Am Bakenhafen wurden 1904 die Truppen eingeschifft, die den Völkermord an den Herero und Nama begangen haben. Der Umgang mit NS-Raubgut soll einfacher werden. Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände haben dazu ihre Handreichungen an Museen, Bibliotheken und Archive umfassend überarbeitet, so die Kulturministerkonferenz heute. Dabei berücksichtigt die Handreichung jetzt auch die neue Regelung, die ab kommendem Montag gilt. Da soll nämlich ein Schiedsgericht seine Arbeit aufnehmen und anders als die bisherige Raubkunstkommission, die nur Empfehlungen aussprechen konnte, werden die Urteile des Schiedsgerichts bindend sein. Die Bonner Bundeskunsthalle muss eine große Ausstellung streichen, und zwar die Schau Social Fabric, 55 Jahre Sammlung zeitgenössischer Kunst, geplant für den kommenden Sommer. Als Grund wird eine angespannte Budgetlage genannt. Steigende Personal- und Betriebskosten, höhere Preise und veränderte Förderbedingungen würden auf Zuschüsse treffen, die nicht im gleichen Maße wachsen, hieß es. Der Komponist Helmut Lachenmann kann mit 90 noch arbeiten, andere sterben schon mit 27, wie Amy Winehouse, Kurt Cobain oder Jimi Hendrix. Woran liegt das? Mit dieser Frage hat sich jetzt auch eine Studie der Universität Witten-Herdecke beschäftigt. Ergebnis: Großer Ruhm kann das Leben von Musikschaffenden um genauso viele Jahre verkürzen wie gelegentliches Rauchen, nämlich um 4,6 Jahre. Und das Spielen in einer Band ist offenbar gesünder als eine Solo-Karriere.
Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Die Europäische Weltraumorganisation ESA will zum Mond. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.